Liebe Gemeinde, wie wir aus den letzten Worten der Schriftlesung gehört haben, gehört er nach übereinstimmenden Aussagen der Evangelisten zu den Augenzeugen unter dem Kreuz auch ein römischer Hauptmann. Klar, denn er leitete das Hinrichtungskommando, das Jesus ans Kreuz geschlagen hat. Dieser Centurio, also der Mann über 100, war ja so manches gewohnt, wie Schwerverbrecher, wie Mörder zum Tode verurteilt wurden oder etwa die Terroristen seiner Zeit, die Zeloten, die Römerherrschaft mit Gewalt abschütteln wollten. Genauer, die dazu verurteilt waren, an dem Kreuz zu sterben, an dem Jesus hing. Die bekanntermaßen grausamste Art der Hinrichtung, die es damals gab und die auch heute noch ihresgleichen sucht. Oft zog sich eine unsägliche Folter, die der Gekreuzigte erlitt, über mehr als einen Tag hin. Die Soldaten des Hinrichtungskommandos waren rohe Gesellen, innerlich abgebrüht, denen so etwas nicht viel ausmachte. Und nachdem sie ihr blutiges Handwerk verbracht hatten, brauchten sie nur noch das, was nun kam, zu beaufsichtigen. So trat auch der Hauptmann einige Meter zurück und beobachtete in einiger Entfernung, was nun weiter geschah. Auch innerlich hatte er Abstand von dem ganzen Geschehen. Darum war er derjenige, der sich am ehesten noch ein objektives Urteil bilden konnte von dem, was da geschehen ist. Die anderen waren emotional viel zu sehr beteiligt oder parteilich. Er konnte das aus einer gewissen Entfernung betrachten. Und darum kommt seinem Urteil, dass er über dieses Geschehen, dass er über Jesus fällt, eine besondere Bedeutung zu. Wir dürfen gespannt darauf sein, was mit ihm vorgegangen ist. Zunächst mal registrierte er natürlich, dass eine lärmende Volksmenge sich um die drei Kreuze herum entwickelte. Das war alles andere als eine andachtsvolle Stille, wie wir sie heute Morgen hier erleben dürfen. Ein geradezu höllischer Lärm war um den gekreuzigten Jesus von Nazareth her. Einige Gruppen von Menschen konnte er ausmachen. Da waren Frauen, die durch ihr lautes Klagen und Weinen auf sich aufmerksam machten. Offenbar seine Anhängerinnen. Männer, deren Hohn und Spott sich auffällig gegen diesen einen Mann in der Mitte richtete. Und eine neugierige Menge von Gaffern, wie wir das heute ja auch kennen. Hin und wieder hörte er auch die Schreie oder das Stöhnen der dort Gehängten, die sie hervorbrachten, aus Schmerz und Angst. All das kannte er. Und doch, so wie das hier abgeht jetzt, hat er es denn doch noch nicht erlebt. Da kamen ihm dann schon einige Fragen. Warum ist die Atmosphäre jetzt gerade so aufgeheizt? Warum verhalten sich viele so aggressiv, so feindselig, bösartig? Und er wundert sich nur, das sind kultivierte, gelehrte, gebildete Leute in ihren Anzügen, in ihren Roben, Pharisäer und Älteste Israels. Warum dieser Hass? Sie fallen völlig aus der Rolle. Wir würden heute sagen, sie lassen die Sau raus, da unter dem Kreuz. In bösartigster Weise. Dabei fällt dem Hauptmann immer wieder mal auf, dass es zwei Worte waren, die immer wieder genannt wurden. Bist du Gottes Sohn, so steig herab vom Kreuz. Er hat Gott vertraut, der erlöse ihn nun, wenn er Gefallen an ihm hat, denn er hat gesagt, ich bin Gottes Sohn. Anderen hat er geholfen, nur sich selbst kann er nicht helfen. Wie kann er da Gottes Sohn sein? Ob das die Aufmerksamkeit des Centurio erregte? Ich bin mir ziemlich sicher, weil unwillkürlich musste er daran denken, dass ein ganz anderer auch Sohn Gottes genannt und als Sohn Gottes verehrt wurde, nämlich der römische Kaiser in Rom, sein oberster Herr. Auch der wurde mit Sohn Gottes angerufen und verehrt. Dadurch verlagert sich seine Aufmerksamkeit. Welcher Kontrast muss er denken zu dem Kaiser in Rom, der würdig auf seinem Thron saß und so, und diesem, der Sohn Gottes genannt wurde, in seinem ganzen Elend, nach einer furchtbaren Geißelung, voller Spott, voller Speichel und Blut. Sein Blick heftet sich an diesen Jesus, der dort in der Mitte am Kreuz hängt. Und sein Blick bleibt auf ihm haften. Gottes Sohn, er kommt nicht mehr davon los. Viele Gekreuzigte hatte er schon so hängen sehen. Solange sie irgend noch Kraft hatten, stießen sie so manchen Fluch aus. Sie verwünschten sich und verwünschten andere. Hier am Kreuz wird immer offenbar, was Herz und Leben der Menschen ausmachte, die dort hängen. Das ließ ein klares Urteil zu. Und wie ist das bei Jesus im Unterschied zu den beiden anderen, die in dieses Fluchen, die Schimpfen mit einstimmten? Beim einen scheint sich eine Sinnesänderung im Lauf dieser Stunden ergeben zu haben, dem Jesus sich auch besonders zuwendet. Was erleidet er an Spott und Hohn, an Hass und Verachtung und schlicht doch nicht mit gleicher Münze zurück? Vielmehr bittet er noch für die, die ihn so quälen, um göttliche Nachsicht. Er nimmt sich dann die Zeit und hat die Kraft, sich seiner leidgeprüften Mutter anzunehmen und seinen Jünger Johannes damit zu betrauen, sie aufzunehmen, dass sie einander annehmen, einander stützen, wenn er nicht mehr da sein würde. So etwas hatte der Hauptmann noch nie erlebt. Und so wird er fragend geworden sein. Woher nimmt dieser Mann bloß eine solche Kraft? Was ist das für eine Liebe, die das aushält? Das, was ihm entgegenschlägt, dieser Hass, diese Verachtung. Er spürt, dieser Gekreuzigte hat ein Geheimnis. Worin mag es bestehen? Ob er so richtig wahrnimmt, wie es langsam dunkel wird, eine fahle Dunkelheit ausbricht, es kühler wird und unheimlich still um die Gekreuzigten? Immer muss er Jesus ansehen mit den Fragen in seinem Herzen, die ihn nicht loslassen. Und er muss die letzten Schreie dieses Gemarterten nun registrieren. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Welch tiefe Angst und Verlassenheit erfasst auf einmal diesen Mann dort in der Mitte. Und dann schließlich, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Und ehe er sich besinnen kann, was da Jesus gesagt hat, gegen alle Erfahrung ist alles schon zu Ende. Es klingt wie ein Echo in ihm nach. Gottes Sohn. Und es muss ihm wie Schuppen von den Augen gefallen sein. Es muss ihm staunend aufgegangen sein. Denn jetzt bringt er diesen Satz heraus, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Der war wirklich Gottes Sohn. So sagt er voller Staunen zu sich selbst. Vielleicht auch zu den Umstehenden, wir wissen es nicht. Woran entzündet sich diese Erkenntnis? Dieser Gekreuzigte, dieser Jesus, hat sich nicht selbst geholfen. Er hätte es tun können. Zu dieser Ansicht muss er gelangt sein, wenn er Jesus betrachtet hat, dass Jesus ein Geheimnis hat, ein göttliches Geheimnis. Äußerlich war er ohnmächtig allem ausgeliefert, aber er entdeckt, dass diese äußerliche Schwäche in Wirklichkeit eine große Stärke war. Eine schier übermenschliche Stärke. So etwas kann der Mensch nicht aus sich selbst herausbringen. Eine göttliche Stärke. Das muss göttlichen Ursprung sein. Jesus musste göttlichen Ursprung sein. Gottes Sohn. Und auf einmal ist dieses Licht da in seinem Herzen. Nun geht ihm innerlich auf, warum Jesus nicht vom Kreuz herabgestiegen ist. Nicht, weil er es nicht gekonnt hätte, sondern weil er es nicht wollte. So entdeckt der Hauptmann das Geheimnis Jesu. Es ist die stille und doch so wirksame Macht der Liebe Gottes. Die Macht einer Liebe, die nicht zurückschlägt, sondern das Böse siegreich überwindet. Ohnmächtige Niederlage, ohnmächtige Scheitern Jesu am Kreuz ist nur die äußere Hülle. Aber dahinter verbirgt sich die Offensive der Liebe Gottes, die mit Jesus in diese Welt gekommen ist. Eine Liebe, die wirklich den Sieg davon getragen hat, gegen alles Gemeine, gegen alle Niedertracht, gegen alles Böse der Welt. Sichtbar geworden am Kreuz von Golgatha. Hier hat sich einer, die Schuld und Verworfenheit der ganzen Menschheit, gebündelt auf sich genommen, abgetragen alle menschliche Schuld. So wurde das, was am Kreuz geschehen ist, zum Kern und zum Geheimnis des christlichen Glaubens, der christlichen Verkündigung. Es ist schon eine Zumutung, mag er bei sich gedacht haben, wenn er an den herrlich dasitzenden römischen Kaiser auf seinem Thron dachte, den der Sohn Gottes genannt wurde. Ein gekreuzigter Mensch bringt der Welt das Heil. Entweder nehmen Menschen daran Anstoß oder sie erfassen hier voller Freude, dass das ihrem Heil und zu ihrer Rettung geschehen ist. An dieser Botschaft scheiden sich bis zum heutigen Tag die Geister. Das Evangelium, die gute Nachricht von einem gekreuzigten Gott, wirkt polarisierend bis hinein in unsere Tage. Hier gibt es keine Neutralität. Hier ist jeder Mensch zu einer klaren Entscheidung herausgefordert. Er muss sich dazu stellen. Und dies hat Machthaber aller Zeiten herausgefordert, die Anhänger dieses Jesus blutig zu verfolgen. Der Hauptmann mit seiner Reaktion ist wirklich staunenswert. Denn er erfasst im Unterschied zu fast allen, ich glaube zu allen damals Dastehenden, vor allem den Israeliten, wer Jesus ist. Ausgerechnet ein heidnischer Römer kommt als erster zum lebendigen Glauben an Jesus, den Gekreuzigten. Mitten in einem Volk, das seinen eigenen Messias zurückweist. So wie es er selbst gesagt hat, die Ersten werden die Letzten sein und Letzte werden zu Ersten. Das wiederholt sich immer wieder. Da gibt es Menschen, von denen wir es nicht erwarten würden, dass sie jemals mit Gott in Verbindung kommen, werden erfasst von der Liebe Gottes in Jesus, dem Gekreuzigten. Menschen oft am Rand der Gesellschaft, die von anderen verachtet, von sich selbst verachtet worden, die benachteiligt sind. Oft sind es solche Menschen, die in Jesus plötzlich diese Liebe für ihr Herz entdecken und angerührt werden. Andere bleiben merkwürdig, ablehnend oder gleichgültig, trotz ihres christlichen Wissens, trotz der Mitgliedschaft in einer Kirche, einer christlichen Kirche, obwohl sie in einer christlichen Tradition groß geworden sind, in den verfassten Kirchen des sogenannten Abendlandes. Sie bleiben merkwürdig distanziert und unberührt. So ist dieser Centurio bis zum heutigen Tag eine Beschämung für viele und zugleich eine Herausforderung. Und noch etwas ist mir da deutlich geworden. Dieser Hauptmann war der Vertreter Roms, der waffenstarrenden Großmacht der alten Welt. Und ausgerechnet er streckt die Waffen angesichts eines Gekreuzigten. Gerade er wird innerlich überwältigt und überwunden von dem scheinbar ohnmächtigen Sterben dieses Jesus von Nazareth am Kreuz. Ich sehe hier eine prophetische Vorwegnahme einer Kapitulation, die 300 Jahre später erfolgen sollte. Kaiser Konstantin, Nachkomme auf dem Thron der römischen Kaiser, Konstantin, der erste Soldat im Reich, ergibt sich dem gekreuzigten und auferstandenen Christus. Dieser König der Liebe hat ihn überwunden. 300 Jahre zuvor und in den 300 Jahren bis dahin oder 200 hatte das Römische Reich die Anhänger dieses Gekreuzigten blutig und hasserfüllt verfolgt. Warum? Der Grund ist das, was der Hauptmann unter dem Kreuz bekannt hat. Wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Dieses Bekenntnis zu Jesus als dem Sohn Gottes haben Christen in ihrem Herzen und bekennen es vor der Welt und vor den Menschen. Damit ist es ihre tiefste Überzeugung. Das aber war eine unerträgliche Konkurrenz für den damaligen Kaiser, der für sich diesen Titel beanspruchte, dass er der Sohn Gottes ist. Und die Christen waren diejenigen, die nicht einmal ein Körnchen Weihrauch abzweigten für ihn, sondern sie sagten, allein Jesus ist der Sohn Gottes, allein Jesus ist unser Herr. Warum konnte die römische Staatsmacht die Anhänger Jesu nicht vernichten? Weil die Wahrheit und die Liebe Gottes in diesem Gekreuzigten stärker war, weil sie auch in seinen Nachfolgern lebendig und unüberwindlich war. So ist es bis zum heutigen Tag. Bis zum heutigen Tag stehen Diktatoren, gottlose Präsidenten vor dem staunenswerten Umstand, dass selbst schlimmste Verfolgung den Christen nicht den Garaus machen kann. Dass selbst furchtbare Folter in Gefängnissen wie in Nordkorea und anderen Staaten der islamischen Welt es nicht fertigbringen, das Zeugnis der Nachfolger Jesu auszulöschen. Es ist das Geheimnis, das der Zenturio damals unter dem Kreuz entdeckte. Das Erdbeben, das damals vor 200 Jahren geschah, sollte die ganze Welt erschüttern. Die Macht der Mächtigen, der Machthaber, wird relativiert, wird entmachtet durch die duldende und alles überwindende Macht der Liebe Gottes in diesem gekreuzigten und dann auferstandenen Jesus. Und in den wahren Jüngern auf dieser Welt. Was der Hauptmann unter dem Kreuz erlebte und erkannte, sollte zum Wendepunkt der ganzen Weltgeschichte werden. Der Ausgangspunkt und die Garantie dafür, dass er selbst einmal vollkommen die Macht erringen wird über alle Welt. Wenn er einmal diesen zerstörerischen Kräften und Mächten, die unsere Welt zurzeit auch so zerreißen, wenn er ihnen einmal ein Ende macht und sie entthronen wird, um der Menschen willen und um seines Namens willen. Wenn jede Tyrannei, alles Unrecht von Despoten bis in unsere Tage, alle Mächte des Bösen, Tod und Teufel, erkennen müssen, Jesus ist Gottes Sohn, Jesus ist der Herr. Einem solchen Herrn dürfen wir gehören. Welch ein Geschenk, welch ein Vorrecht. Und wir müssen nicht einmal warten, bis das geschieht, sondern dürfen lernen, ihn in unseren Alltag mit hineinzunehmen, hinein in unsere Ängste, unsere Bedrängnisse, unsere Anfechtungen. Ihn in unserer Seite wissen, ihn in uns wissen, uns zu erleben, mitten in unserer Schwachheit, ist Jesus, der Gekreuzigte, mächtig, weil er lebt. Und getragen von dieser Macht der Liebe können wir unsagbar getröstet werden und gestärkt, ermutigt, unser persönliches Leben und angesichts der Entwicklung dieser Welt. Und wir dürfen mit Paulus sagen und singen, dürfen es rufen oder auch unter Tränen bekennen. In dem allen überwinden wir weit durch den, der uns geliebt hat. Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Amen.